Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der Neocast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum Neocast. Die Dreiviertelstunde für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Heute begrüße ich Sie zu einem besonderen Neocast, der uns in das Jahr 2040 transportiert. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Herr Privatdozent Schoberer aus Aachen. Herr Schober, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einen Blick in die Zukunft der Neonatologie zu werfen. Oder wie auch immer wir das bezeichnen werden, darüber werden wir gleich noch sprechen, ob es dann immer noch die Neonatologie ist. Aber zunächst zu Ihrer Person, Dr. Marc Schoberer. Aktuell sind Sie Oberarzt an der Sektion Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin am Uniklinikum der RWTH Aachen. Sie haben in Aachen studiert und sind dort dann auch heimisch geworden, wie ich gehört habe. Sie haben an der dortigen Kinderklinik Ihre Facharztausbildung absolviert. Sie sind Neonatologe und Kinderintensivmediziner und seit 2008 Oberarzt. Seit dieser Zeit, so haben Sie erzählt, interessieren Sie sich auch für Medizintechnik und Informatik. Und in Ihrer Habilitationsarbeit haben Sie sich mit medizintechnischen Konzepten zur Patientensicherheit in der Neonatologie beschäftigt. Ich bin gespannt, wie Sie aus dem Thema jetzt zu unserem heutigen Thema kommen. Aber soweit eine kurze Vorstellung Ihrer Person. Habe ich noch was vergessen, was für Sie besonders wichtig ist?
Ja, eine Sache haben Sie natürlich vergessen. Ich bin Familienvater, bin verheiratet mit einer Neuropädiaterin, die bei uns im SPZ die frühgeborene Nachsorge macht. Das ist ein sehr, sehr schöner Zirkelschluss manchmal, dass man die Schicksale seiner Patienten dann doch auf dem Wege auch noch so ein ganz kleines bisschen über die Intensivbehandlung hinaus verfolgen kann. Hab zwei Kinder im Alter von 10 und 15 Jahren und habe auch erst seitdem ich Familienvater bin den Eindruck, dass ich wirklich ein kompletter Pädiater bin. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das so in meinem Leben erfahren konnte.
Perfekt. Meine Töchter sind 11 und 13 Jahre alt, also passt auch ziemlich gut. Wenn man sich dieses Thema, was wir heute besprechen, der extrakorporale Uterus mal anhört, hört es sich ja doch erst nach Science Fiction sehr stark an. Aber wenn man sich dann ein bisschen tiefer mit der Thematik beschäftigt, gab es ja schon vor einigen Jahrzehnten erste Bestrebungen in diese Richtung. Können Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht mal kurz berichten, was den Wissenschaftlern damals vorschwebte, beziehungsweise wie weit sie eventuell damals schon waren und warum es da nicht weiterging?
Ja, das ist, wenn man sich so ein bisschen in die Geschichte eingräbt, ist es unwahrscheinlich spannend. Es ist, glaube ich, so, dass in den 1950er und 1960er Jahren es ja keine Therapiekonzepte gab, keine überzeugenden Therapiekonzepte gab für das Überleben extrem Frühgeborene. Und trotzdem haben natürlich unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen zu der Zeit auch darunter gelitten, dass es da diese Optionen nicht gab und haben auch das vielfache Sterben der unreifen Kinder beobachtet. Und damals war die Erwartung eigentlich tatsächlich eher die, dass eine extrakorporale Therapie die Standardtherapie werden würde. Also das ist gar nicht unbedingt so, dass irgendjemand, glaube ich, in den 1950er Jahren die Erwartung hatte, dass die Positivdruckbeatmung und Surfactant die Lösung für diese Patienten sein würden, sondern es war tatsächlich immer die Vorstellung da, wie kann man die Schwangerschaft fortsetzen. Und es gibt interessanterweise ein Patent aus den USA im Jahr 1955, von Greenberg, der einen Apparat da vorstellt, der im weitesten Sinne eine künstliche Schwangerschaft ermöglichen soll, allerdings unter Erhalt der fetoplazentaren Einheit. Also die Plazenta wird quasi in diesem Apparat in irgendeiner Weise versorgt, sowohl mit Nährstoffen als auch mit Gasaustausch. Und das Kind verbleibt dann über die Nabelschnur damit verbunden. Und dann war die Idee, dass man auf diesem Weg die Schwangerschaft würde fortsetzen können. Und Oxygenatoren sind dann tatsächlich meines Wissens erstmalig durch Ehnhörning und Westin im Karolinska-Institut in Stockholm, ich glaube im Jahr 1958 eingeführt worden. Das war zu Forschung an sogenannten pre-viable Fetuses. Also es geht da um physiologische Forschung an Feten, an lebenden menschlichen Feten, die natürlich aus unserer heutigen Perspektive ethisch ausgesprochen fragwürdig ist. Auf der anderen Seite in der schwedischen Gesellschaft natürlich jetzt, glaube ich, zu der Zeit keinen ethischen Aufschrei oder Argwohn erregt haben. Und die haben einen Apparat gehabt, der im weitesten Sinne schon so etwas ist wie ein künstlicher Uterus, also ein abgeschlossenes Milieu mit einer künstlichen Amnionflüssigkeit und einer Verbindung dieser Fäden mit einem Oxygenator. Und da sind Elemente drin, die durchaus spannend sind. Also das ist so eine archimedische Schnecke, der Oxygenator, und der ist in seiner Neigung adjustierbar. Man kann so also auch den Perfusionsdruck variieren. Und damit sind Überlebenszeiten von einigen Stunden erreicht worden. Es ist jetzt nicht so, dass die Autoren in ihrem Artikel irgendwie den Anspruch äußern, dass das mal die Lösung werden könnte. Aber in den 1960er Jahren gab es viele Arbeitsgruppen, die sich mit extrakorporaler Oxygenierung von extrem frühgeborenen Tieren, also im präklinischen Setting, damit beschäftigt haben. Callaghan hat ein Lammmodell untersucht, Rashkind hat es an Hunden untersucht, und besonders bemerkenswert sind die Arbeiten von Theodora Kolobo und Warren Zapel.
Ist ja spannend, wenn ich mal ganz kurz dazwischen. Nee, ist ja spannend, weil Ann Hoerning ist ja dann, war mir nicht bewusst, dass der auch den sozusagen künstlichen Uterus mitentwickelt hat. Der ist ja so einer der Vorreiter der Surfektentherapie dann geworden. Ja. Oder war einer der Vorreiter der Surfektentherapie, daher kenne ich ihn. Aber dass Karolinska damals auch auf diesem Bereich, also Karolinska Institut in diesem Bereich so aktiv war, war mir gar nicht bewusst. Ist ja spannend, ja.
Ja, also es ist wirklich so, dass ich glaube, dass in den 1960er Jahren so ein bisschen ein Wettrennen bestanden hat, aus heutiger Perspektive. Ich glaube nicht, dass die Wissenschaftler es damals als Wettrennen wahrgenommen haben, aber im Prinzip der konkurrierenden Prinzipien der extrakorporalen Membranoxygenierung, und das teilweise eben auch in einem abgeschlossenen flüssigen Milieu, also dann unter Umständen, die man als künstliche Schwangerschaft bezeichnen könnte, gegenüber der dann eingeführten, noch sehr jungen Positivdruckbeatmung. Und am Ende, glaube ich, entschieden worden ist dieser Wettkampf dann durch die Entdeckung des Surfactants 1959 und letztlich ja dann auch in die klinische Einführung in die Therapie in den 1980er Jahren. Ich denke, dass dann am Ende der Therapieerfolg der Positivdruckbeatmung der Grund dafür war, warum diese Alternative verlassen worden ist. Mhm. Der zweite Grund sind sicher Hirnblutungen, möglicherweise germinale Matrixblutungen, möglicherweise aber auch Hirnblutungen, die über die germinale Matrix hinausgehen. Im Zuge der Antikoagulation.
Sehr spannend. Darf ich an der Stelle gleich nochmal fragen, wie war das in 60er, 70er Jahren mit der ECMO für Erwachsene? War das schon, war das schon etabliert, die Methode als extrakorporale Membranoxygenierung, oder?
Also ich sag mal, der Nestor der extrakorporalen Membranoxygenierung ist ja Robert Bartlett, der in Michigan das Verfahren entwickelt hat. Und meines Wissens hat sich das nicht distinkt für Erwachsene und Kinder entwickelt, sondern es ist von vornherein eigentlich für Patienten sowohl des Kindes als auch des Erwachsenenalters eingesetzt worden, auch zeitgleich nahezu. Theodora Kolobo war auch einer der ganz großen Pioniere, der zum Beispiel den Spiral Coil Oxygenator entwickelt hat, so der erste Einwegoxygenator gewesen ist, sehr, sehr viel leistungsfähiger als die Scheibenoxygenatoren, die vorher existiert haben. Und in den 1970er Jahren hat Kolobov auch mindestens 8 Kinder mit extrakorporaler Membranoxygenierung, also Frühgeborene mit extrakorporaler Membranoxygenierung behandelt, zum Teil in Puerto Rico, zum Teil in Washington. Und diese sind aber sämtlich verstorben an Blutungen und sind deswegen auch von ihm nicht publiziert worden. Es gibt eine Arbeit später, die eine Rückschau auf sein Leben hält, wo das erwähnt wird, aber es gibt keine Publikation über diese Versuche.
Okay, so dass bei den 80er, 90er Jahren Surfektentherapie ins Spiel gekommen ist, Beatmung erfolgreich war, so dass die Notwendigkeit gar nicht mehr so richtig bestand für diese extrakorporalen Uterus. dann kam ja auch aus der Arbeitsgruppe Bartlett und Co. Auch diese Flüssigkeitsbeatmung, Ann Arbor war ja dann in den 90er Jahren, hat eine große Rolle gespielt, kam wieder so ein bisschen zurück, aber auch wieder extrakorporal oder eigentlich pulmonale Oxygenierung als Ziel gesetzt. Und dann kam ja plötzlich wie in so einem Paukenschlag 2017 die Publikation aus Philadelphia, wo das plötzlich wieder ganz en vogue wurde. Hat man zwischendurch nichts gemacht oder?
Also in den späten 1980er und eigentlich durch die ganze Dekade der 1990er Jahre war eine Arbeitsgruppe in Japan sehr, sehr aktiv. Das war die Gruppe um Nobuyo Uno und Kuwabara, und die haben eigentlich in einer Evolution ihr System immer weiter perfektioniert, sodass sie am Ende Ziegenfeten für bis zu 3 Wochen auch in diesem System haben am Leben erhalten können, nachreifen lassen können und auch mindestens ein Tier entwöhnt haben von aus diesem Milieu. Und letztlich war dieses Tier erheblich neurokognitiv geschädigt, und ich habe das nicht aus erster Hand, aber ich habe es aus einer Dokumentation, dass insbesondere diese Erfahrung ernüchternd gewesen ist. Und ich glaube aber eben auch, man kann das nicht aus dem Kontext lösen, der Fortschritte in der Neonatologie, gerade auch in dieser Dekade, auch spezifisch natürlich in Japan, wo man ja sehr, sehr progressiv gewesen ist, sodass ich mir vorstellen kann, dass das am Ende entmutigend gewesen ist, dass man also nicht die Perspektive gesehen hat, dass das Verfahren der eigentlichen Standardtherapie überlegen sein würde. Dann gab es 1986 eine Publikation von Vorläuferkliniken der ELSO Registry, die auch nochmal ihre Erfahrungen mit Kindern unter 34 Wochen für die ECMO publiziert hat. Die hat dann auch wiederum berichtet, dass eigentlich alle teilnehmenden Kinder Hirnblutung gehabt haben, und ich glaube, das hat dann so ein bisschen zum Erlahmen des Interesses geführt. Es ist aber auch nicht so, dass zum Beispiel die Ann Arbor-Gruppe das Thema aufgegeben hätte. Also es gibt durchaus aus den frühen 2000er Jahren, aber auch aus der zweiten Dekade, einige Arbeiten von George Michaeliska und seiner Arbeitsgruppe, wo die sich mit künstlicher Plazentation beschäftigt haben, und die haben irgendwann so ein bisschen die Idee aufgegeben, dass man dafür zwingend in ein flüssiges Milieu muss. Also die haben dann angefangen zu sagen, na gut, man kann auch die Lunge gegen die Umgebungsluft abschließen, zum Beispiel mit einem Endotrachealtubus und einem Reservoir, und muss nicht notwendigerweise dafür den ganzen Organismus in ein flüssiges Milieu überführen.
Das war ja so ein bisschen die Hoffnung.
Die hat dann, war ein Paukenschlag, ist aber auch von vornherein sehr, sehr progressiv in die Laienmedien gebracht worden. Also Bild-Zeitung, NTV, der Guardian, also weltweit haben Medien darüber berichtet, die vielleicht sonst nicht so sehr, sehr viel Wissenschaftsjournalismus haben.
Und insbesondere nicht für die Neonatologie interessiert sind. Das war sexy genug wahrscheinlich. Spannend. Und Wie würden Sie das jetzt diese Arbeit so einordnen?
Also was macht den Wert dieser Arbeit aus? Zunächst mal ist es so, dass wieder vergleichbar lange Überlebenszeiten und Reifungszeiten erreicht worden sind der Tiere, also bis zu 5 Wochen in dem Flüssigmilieu. Und danach ist mindestens bei 3 Tieren eine Entwöhnung über künstliche Beatmung gelungen und bei einem Tier auch eine Aufzucht für 1 Jahr. Also man konnte auch schauen, dass eine langfristig positive Entwicklung möglich ist. Und das ist vielleicht der wesentliche Unterschied zu der Arbeit aus Japan, dass Alan Flake und seine Gruppe davon ausgegangen sind, dass ihre überlebenden Tiere im weitesten Sinne gesund sind. Ich finde das ausgesprochen schwierig, weil das Lemma-Modell an der Stelle sehr, sehr robust ist. Also das, was wir als größtes Risiko in der Neonatologie sehen, die für die neurokognitive Entwicklung, die germinale Matrixblutung wird nicht auftreten, weil zu den Reifezeiten, über die wir da sprechen, die germinale Matrix längst abgebaut ist bei den Tieren. Und die Marklagerschädigung ist ja so der zweite große Punkt, die tritt schon auf, auch bei unreifen Lämmern, aber sie trifft dann eben auch auf das Gehirn in einem anderen Entwicklungsstadium. Ich sage vereinfachend immer, dass das Lamm in dem Moment, wo es geboren wird, eine Gehirnreife von ungefähr einem zweijährigen Kind hat. Also die, oder am Ende des ersten Lebensjahres. Die Lämmer können ja laufen quasi von Geburt weg. Und ich finde es ausgesprochen schwierig, die Ergebnisse eins zu eins zu übertragen hinsichtlich der Hirnschädigung.
Das ist ja wirklich ein großes Problem. Wir hatten es auch im vorigen Podcast schon mal diskutiert, dieses Übernehmen von Daten aus Tieren direkt in die Neonatologie. Da haben viele Modelle einfach ihre Probleme und sind nicht eins zu eins zu überführen. Wenn man sich jetzt mal, ich hatte die Kollegen aus Philadelphia vor 2019 in Dresden, die haben das auch präsentiert. Was ich sehr interessant fand, war zwei Aspekte aus meiner Sicht. Der eine Aspekt war, dass die diskutiert haben, die wollen es insbesondere einsetzen für Kinder 24, 25, 26 Schwangerschaftswochen, weil die da einfach schlechte Ergebnisse haben. Und das muss man ehrlicherweise sagen, sind amerikanische Ergebnisse schlechter als deutsche Ergebnisse. Die ganzen europäischen Teilnehmer wären nie auf die Gedanken gekommen, das in diesen Wochen einzusetzen, sondern da ging die Diskussion eher 20 bis 24 Wochen sozusagen runter. Und der zweite Aspekt, den ich absolut faszinierend fand, dass die schon den Prototypen für den Inkubator, also für die klinische Anwendung, haben die schon vorgestellt. Der steht schon zur Verfügung und die haben sozusagen nur die ganzen, also nur in Anführungsstrichen, müssen die ganzen Formalien abarbeiten, damit sie in die klinische Erprobung gehen können. Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich habe eben einmal mit dem so ein bisschen den Kopf gewogen. Ich arbeite ja in einer Arbeitsgruppe gemeinsam mit niederländischen Partnern. Mhm. Das ist immer wieder Thema, auch bei uns. Für welche Kinder kommt das in Frage oder für welche Unreife kommt das in Frage? Und die Niederländer sind sicher in ihren Ergebnissen den Amerikanern da viel näher, haben ja auch erst vor verhältnismäßig kurzer Zeit die Grenze der Lebensfähigkeit von der vollendeten 25. auf die vollendete 24. Woche verschoben. Also da begegne ich dann durchaus der gleichen Indikation und tue mich natürlich schwer, der eigenen Peer damit gegenüberzutreten, weil ich das unwahrscheinlich schwierig fände, jetzt einem Kind mit einer Reife von vollendeten 25 Wochen so eine Therapie anzubieten. Also das jetzt nochmal im Rückgriff auf die Indikationsbildung, die ist, glaube ich, schon kulturell gebunden oder kulturell in dem Sinne gebunden durch das, was in den jeweiligen Neonatologien erreicht wird. Und das andere ist der fertige Prototyp. Also das ist ja was relativ geduldig ist. Auch unsere Arbeitsgruppe ist gerade damit befasst, Technologiekomponenten weiterzuentwickeln und man kann das sehr wohl so designen, dass es von außen nahezu ausschaut wie ein fertiges Produkt und trotzdem gibt es ganz, ganz viele unbeantwortete Fragen, die sich auf das Innenleben beziehen. Aber es gibt auch noch jenseits aller technischen Komponenten grundsätzliche Fragen, die ich ungelöst finde. Also deswegen sehe ich uns nicht unmittelbar von der Einführung dieser Technologie. Ich habe mich ja jetzt hier schon so ein bisschen an dem Thema germinale Matrixblutung abgearbeitet, aber ich finde das kurzsichtig, das zu ignorieren. Also wir sind im Moment in einem Setting, wo man davon ausgeht, dass die extrakorporale Membranoxygenierung für Kinder unter 34 Wochen kontraindiziert ist. Ich glaube,
vielleicht darf ich an der Stelle erstmal kurz nochmal unterbrechen. Sie hatten schon angedeutet oder erzählt, dass Sie in diesem europäischen Konsortium engagiert sind oder beteiligt sind. Wo ist der Unterschied zwischen den amerikanischen Kollegen, also in Philadelphia, und Ihrem Vorgehen im europäischen Konsortium?
Also wir wissen über das, was die Amerikaner tun, eigentlich im Wesentlichen aus ihren Patenten. Das ist ja nichts, was bis jetzt veröffentlicht worden wäre, wie das Ganze im Detail aussieht. Und zunächst mal ist das PLS-Projekt, in dem ich mit den Niederländern kooperiere, Perinatal Life Support, von der EU gefördert, um Komponenten einer künstlichen Amnion- und Plazenta-Technologie weiterzuentwickeln und zwar auch dazu da, quasi eine europäische Alternative zu haben. Die EU fördert hier durchaus mit einem kommerziellen Hintergedanken und es geht dabei darum, dass dieses Know-how nicht ausschließlich an irgendeiner Stelle auf der Welt lokalisiert ist, sondern dass es möglicherweise auch Gegenentwürfe gibt. Wenn man jetzt in technische Details geht, das, was man in der Veröffentlichung sieht, ist ja denkbar simpel. Die Tiere werden in Biobags, in Kunststofftüten inkubiert. Diese Kunststofftüten werden teilweise mit Schrauben durchbohrt, damit die Tiere sich die Kanülen nicht raustreten können. Das ist natürlich nicht das, was man in irgendeiner Weise einem Kind als Therapieumgebung zumuten wollen würde. So dass ich eigentlich fast nur aus meiner technischen Perspektive sprechen kann. Also worum geht es uns eigentlich? Uns geht es natürlich darum, dass wir eine Umgebung haben, die so gut es geht, die mütterliche Umgebung nachahmt. Das betrifft die Größe, das betrifft elastische Eigenschaften. Die Motorik entwickelt sich ja im Wesentlichen über isometrische Bewegungen. Deswegen ist, glaube ich, auch das Milieu insofern wichtig, indem die Feten oder Kinder untergebracht sind. Das betrifft den Wärmeerhalt, das betrifft auch solche Dinge wie ja die Wiederaufbereitung der künstlichen Amnionflüssigkeit, den Erhalt von bestimmten ja Stoffen in dieser Flüssigkeit, die lebenswichtig sind, und die Elimination von Giften. Und es betrifft natürlich auch die Oxygenator-Technologie. Ich habe in Aachen eine Kooperation mit dem Helmholtz-Institut und da mit dem Lehrstuhl für kardiovaskuläre Technik beziehungsweise Applied Medical Engineering, also angewandte Medizintechnik und dann kardiovaskuläre Technik, die eine ausgesprochene Expertise für die Oxygenatoren haben, sodass wir dann auch die Möglichkeit haben, uns da wirklich auf die Größe und auf die Aufgabe zu fokussieren, einschließlich auch zum Beispiel des Aspekts von Größenvariabilität.
Vielleicht für die nicht ganz so technikaffinen Zuhörer, Sie hatten kurz darauf hingewiesen, dass die Muskelentwicklung ja isometrisch erfolgt. Das heißt, die ganz plump runtergesprochen, die Kinder können sich nicht viel bewegen, also haben nicht viel Möglichkeiten des Bewegens im Mutterleib, sondern das heißt, es muss ein gewisser Widerstand da sein, wie ja der Uterus ist. Das ist ja in dieser Plastiktüte nicht der Fall, ne? Wenn ich so sehe, da die ist ja relativ frei beweglich.
Also nach allem, was ich da visuell beurteilen kann, glaube ich nicht, dass dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt worden ist im Tiermodell. Es ist natürlich trotzdem bemerkenswert, dass auch diese Lämmer auf die Füße gekommen sind.
Ja, ja.
Mit einem Verzug allerdings, der berichtet wird, in der Größenordnung von wenigen Tagen. Das finden die Autoren unproblematisch. Jetzt muss ich sagen, wenn ich das Ganze aus den Augen eines Fluchttieres betrachte, dann ist es möglicherweise lebensentscheidend. Ja, also das ist ja unwahrscheinlich schwierig, auch das wiederum zu übersetzen in zum Beispiel so etwas wie körperliche Behinderung beim Menschen.
Aber das ist spannend, dass ja wirklich die Natur sich wirklich hat was einfallen lassen, warum es in dieser Umgebung das Kind 40 Wochen verbringt. Und da ist sicherlich jeder Aspekt, da habe ich überhaupt noch nie drüber nachgedacht, über diese Muskelwand des Uterus und die Muskelentwicklung. Das ist ja spannend. Der andere Aspekt, den Sie angesprochen hatten, war ja sozusagen diese Entgiftungsfunktion. Ne? Also das wird ja sozusagen Urin ins Fruchtwasser abgesetzt, der irgendwie geklärt werden muss und so weiter. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt.
Ja, und ich sag mal, das wird zum Beispiel in den Versuchen, in den beschriebenen Versuchen einfach gelöst, indem permanent Spülung erfolgt. Also da laufen hunderte von Litern an, ich sag mal im weitesten Sinne, Vollelektrolytlösung durch. Ja, ja. Und nehmen alles mit. Und das das war aus unserer Sicht auch nicht die ideale Lösung. Also ich kann leider nicht so frei in jedem Detail sprechen, wie ich gerne würde, weil es auch da natürlich
um IT
zum Teil geht. Aber das sind Aspekte, die man mit auf der Agenda haben muss.
Ja, das war auch spannend, dass die Kollegen aus Philadelphia, die hatten halt berichtet, die haben es erst mit Fruchtwasser probiert. Und dann hatten die halt Infektionsprobleme gehabt, was ja auch nicht ganz ohne ist. Und deswegen sind sie auf diese andere Möglichkeit übergegangen, dass es kontinuierlich durchblutet wird. Und ein Aspekt, ich meine, das Amnionflüssigkeit, die hat ja eine bestimmte Zusammensetzung. Zum Beispiel sind da Surfektenbestandteile dann größer später drin. Die habe ich bei der Vollelektrolytlösung nicht. Da sind Hormone drin, die habe ich bei der Vollelektrolytlösung nicht.
Genau.
Das sind ja alles interessante Aspekte. Und da würde ich ganz kurz nochmal auf den anderen Aspekt nochmal, ist ja die Plazenta in ihrer Funktion. Das ist ja nicht nur ein Gasaustauschorgan, Ja, das ist ja Ernährungsorgan, das ist ein hormonelles Organ. Da werden selektiv Hormone durchgelassen, nicht durchgelassen, verschiedene Immunglobulin und so weiter durchgelassen. Das fasziniert mich persönlich sehr, diese Funktion der Plazenta ersetzen zu wollen.
Also die Plazenta ist ja, wenn man sie im Kreißsaal zu sehen kriegt, kein Organ, was einen auf den allerersten Blick für sich einnimmt. Aber ich teile die Faszination. Genau die genannten Funktionen sind da inkorporiert. Und natürlich ist das eine unglaubliche Herausforderung, wenn man sich hinstellt und sagt, wir möchten eine künstliche Plazenta konstruieren. Und der ausschließliche Fokus auf den Gasaustausch ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Das ist überhaupt keine Frage. Und viele andere Funktionen wird man auf einem anderen Wege zunächst mal substituieren müssen. Gerade der hormonelle Austausch zwischen Fetus und Mutter ist aus meiner Sicht auch bei weitem nicht gut genug untersucht, um auch nur den Ansatz machen zu können, das jetzt auf eine technische Weise abzubilden. Also da steckt unwahrscheinlich viel an wissenschaftlichen Fragestellungen drin. Und ich bin witzigerweise, wenn ich über das Thema spreche, werde ich auch schon mal angesprochen, naja, aber was wollt ihr denn? Das weiß man ja alles nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Moment, das ist doch auch ein Auftrag an uns Neonatologen. Denn auch das frühgeborene Kind im Inkubator ist ja von diesem Organ Crosstalk abgeschnitten. Und auch wir sollten für unsere Standardtherapie genau die gleichen Fragen stellen und das gleiche Interesse haben, diese Rätsel aufzuklären. Denn das sind ja Bedürfnisse, die Kinder ganz unabhängig davon haben, ob sie nun in einem flüssigen Milieu oder in einem luftgefüllten Inkubator sind.
Herr Schubra, damit haben Sie schon gleich Reklame für einen der nächsten Podcasts gemacht. Da werden wir genau dieses Thema der fetoneonatale Entwicklung, was macht diesen extrauterinen Fetus aus und was fehlt dem, werden wir nochmal ansprechen. Vielen Dank für den Hinweis schon mal oder für diese Schleichwerbung. Jetzt nochmal so ein bisschen den Ausblick gegeben. Aus Ihrer Sicht, Sie haben ja schon einige Sachen, haben wir schon besprochen, aber was ist jetzt dringend, was noch beantwortet werden muss oder vor welchen Herausforderungen stehen wir, bevor man überhaupt sinnvollerweise darüber nachdenken sollte, das in der Klinik anzuwenden?
Also ich denke, solange wie das Thema der Antikoagulation oder der Prokoagulation dieser Systeme, also der notwendigen Antikoagulation im therapeutischen Sinn und der Prokoagulation nicht gelöst ist, würde ich jeden Einsatz am Menschen für fahrlässig halten. Das ist meine tiefe Überzeugung. Wir haben genug Evidenz dafür, dass das ECMO, aber auch solche Verfahren in der Lage sind, beim Menschen Hirnblutung auszulösen. Und ich habe große Sorge, dass eine zu früh gestartete Translationsserie in einer Katastrophe mündet, wenn man das nicht berücksichtigt. Und eine solche Katastrophe würde der ganzen Idee natürlich auch nur schaden, muss man sagen. Also das ist so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich uns im Moment da noch nicht auf dem Sprung zur Translation sehe. Und dann gibt es ein anderes Thema, was mich fürchterlich umtreibt, was auch nicht von allen Zuhörern, mit denen ich spreche, ähnlich ernst genommen wird. Aber das ist die Auftrennung der dyadischen Beziehung zwischen Mutter und Kind. Die ist natürlich auch jetzt bei uns gegeben. Das muss man ja auch sagen. Es ist ja überhaupt nicht so, dass wir ohne diese Trennung auskämen. Auf der anderen Seite bewegen wir uns ja Gott sei Dank in den vor allem letzten 10, 15 Jahren, vielleicht in den letzten 20 Jahren, Frau Markovic wäre jetzt böse mit mir, wenn ich sie nicht mit reinnehme, in die richtige Richtung zurück, dass wir eben doch versuchen, die Mutter so früh wie möglich zu integrieren. Ja. Und es ist ja sogar im weltweiten Fokus allerspätestens jetzt seit dem letzten WHO-Report. Und meine Idealvorstellung von Neonatologie ist eine familienzentrierte und insbesondere auch eine, die den körperlichen Kontakt zur Mutter eigentlich ab der ersten Minute zulässt. Mhm. Und das ist in einem solchen technischen System zunächst mal nicht abbildbar. Also das bedeutet eine Trennung, die sensorische Ebene betrifft, die olfaktorische Ebene betrifft, die Hören, Sehen, Fühlen, Riechen, alles betrifft, was menschliches Miteinander schon sehr, sehr wertvoll macht. Ich glaube, dass das Auswirkungen haben muss auf die Bindung zwischen Mutter und Kind. Und auf der anderen Seite steht dem gegenüber, dass wir das Kind natürlich in einem solchen flüssigen Milieu auch vor vielem schützen würden, was wir ihm in der jetzigen Neonatologie antun. Also vor vielen Schmerzen, vor Lärm, vor hellem Licht und so weiter. Und ich glaube, die spannende Frage wird natürlich sein, wovon profitiert das Kind mehr? Und ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob das, was wir uns somatisch möglicherweise im Positiven einkaufen können, ob wir dafür nicht dann auf der psychischen oder neurokognitiven Ebene einen hohen Preis zahlen. Nur die Frage wird man tatsächlich erst in 20 Jahren beantworten können oder 20 Jahre nach der ersten Translation. Aber ich denke, das ist was, was von vornherein mitgedacht und auch mit untersucht werden muss. Und ich habe auf viele Fragen, die ich mir selber da stelle, keine überzeugenden Antworten.
Super, dass Sie das angesprochen haben. Sonst hätte ich da auch nochmal nachgefragt. Und Sie sprechen mir da absolut aus dem Herzen, dass diese Thematik, da haben wir solche großen Fortschritte in den vergangenen Jahren gemacht, die Eltern einzubeziehen, im Kreisergleich zu bonden. Und dieser ganze Aspekt, der jetzt im Mittelpunkt steht, neben dieser medizinischen Versorgung, der drohte mir auch so ein bisschen ins Abseits zu geraten durch diese Technisierung dieses extrakorporalen Uterus. Und ich glaube, vieles, was wir da gelernt haben, drohte eben wieder in Vergessenheit zu geraten. Und das finde ich wichtig, dass das auch berücksichtigt wird. Ich kann es auch nicht beurteilen, was jetzt Benefit ist, was jetzt also Infektionsprävention, Schmerzprävention oder so und was der sozusagen Trade-off dafür ist. Aber wichtig, dass das berücksichtigt wird. Gibt es schon Ideen, wer sich dann um das Ungeborene kümmert?
Ja, das ist eine fast politische Frage, auch sehr spannend, bringt mich auch immer wieder zum Schmunzeln. Also tatsächlich, wer sich um diese künstliche Amnion- und Plazenta-Technologie kümmert, das sind ganz häufig Fetalchirurgen, das sind ganz häufig tatsächlich auch Geburtshelfer und nur sehr selten Neonatologen. Mhm. Und zunächst mal, glaube ich, jeder, der sich in einem solchen Thema engagiert, sieht das auch so ein bisschen in seinem Fachgebiet angesiedelt. Meine natürliche Perzeption ist natürlich die eines Neonatologen. Und jetzt muss ich allerdings auch mal sagen, ganz, ganz objektiv, ich glaube, das, was im Moment in dieser Therapie zu leisten wäre, also die sorgfältige Überwachung von Vitalzeichen, die sorgfältige Überwachung des körperlichen Gedeihens, das Neuromonitoring und so weiter, das sehe ich alles im Herzen unserer Kompetenz. Also nach meinem Verständnis muss man keine neue Fachdisziplin dafür ins Leben rufen, das tun zu können, sondern ich denke, natürlicherweise ist das auf der neonatologischen Intensivstation angesiedelt. Interessanterweise wenden wir uns dem aber nicht in der Breite zu, ist mein Eindruck. Vielleicht fühle ich mich an der Stelle auch so ein bisschen als Einzelkämpfer in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, da ist natürlich auch viel Input von unserer Seite gefragt, wenn nicht am Ende dann andere die Ersten sind, die das tun und die das dann auch in einem Setting tun werden, was sie sich selber aussuchen. Und es gibt durchaus auch solche Ideen, einfach Perinatologie ins Leben zu rufen, das es ja längst gibt, muss man ja auch sagen. Und vielleicht ist das auch im Positiven gesprochen eine gute Gelegenheit, nochmal die Kooperation zwischen Neonatologen und Geburtshelfern zu intensivieren. Aber tatsächlich glaube ich ja nicht, dass irgendetwas, was Schwangerschaftsüberwachung ausmacht, am Ende dann der technische Aspekt ist, den die Kinder nach der Geburt in einem solchen System brauchen würden.
Aber diesen Aspekt der Perinatologie, den Sie angesprochen hatten, halte ich für unheimlich wichtig. Ich glaube, dass ab einer bestimmten, nicht für jede Schwangerschaft und nicht für jede Geburt, aber wenn wir über diese extrem unreifen Kinder sprechen oder auch Feten, die intrauterin erkrankt sind, dass wir mehr Perinatologie oder fetoneonatale Spezialisten brauchen, die sich sozusagen damit auseinandersetzen, was braucht dieses intrauterine Kind oder dieser extrauterine Fetus. Und da kommt Kompetenz aus der Geburtshilfe, Pränatalmedizin und aus der Neonatologie zusammen. Und ich glaube, wenn wir uns in 10, 15 Jahren unterhalten, dann sollte es so eine Fachrichtung geben wie Perinatologie oder Fetoneonatalspezialist, der sich damit auseinandersetzt. Und der wäre dann wahrscheinlich auch der Richtige für diesen extrauterinen extrakorporalen Uterus, so rum. Aber das ist, glaube ich, ein Nebenschauplatz dazu.
Also, wenn ich den Vorschlag machen darf, das wäre auch nochmal ein spannendes Thema für ein Neocast. Ich weiche jetzt mal einmal selber ganz willkürlich so ein bisschen ab und breche auch eine Lanze für die Perinatologie. Es gibt ja gar nicht so ganz wenige pädiatrische Intensivmediziner, die auch Anästhesiologen sind. Aber ich kenne keinen einzigen Neonatologen, der auch Geburtshelfer wäre. Und tatsächlich muss man ja sagen, da müssen ja immer wieder Entscheidungen getroffen werden, die vielleicht in einem gewissen Interessenkonflikt zwischen den Interessen der Mutter und denen des Feten zu treffen sind. Und ich muss sagen, eigentlich wäre man so ganz komplett in seinem Fach auch erst in dem Moment, wo man diese Entscheidung selber mittreffen müsste. Insofern, ich weiß nicht, vielleicht findet man jemanden, ich fände es hochinteressant.
Wir sind gerade dabei, das sozusagen im Austausch hinzubekommen. So ist zwar formal juristisch nicht so leicht möglich, weil man Geburtshilfe machen muss, aber inhaltlich versuchen wir es. Es gibt einige Länder, die Polen sind da relativ fortschrittlich in der Richtung, die das schon im Austausch haben in ihrer neonatologischen Ausbildung. Ist leider im Alltag nicht ganz leicht, aber halte ich für wichtig. Okay. Herr Schober, Sie haben auch eine Literaturstelle mitgebracht, die Sie unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen empfehlen wollen, damit man sich etwas tiefer in die Thematik eintauchen kann. Was ist das Besondere an dieser Publikation? Oder also welche haben Sie mitgebracht?
Publikation ist in Frontiers in Pediatrics veröffentlicht und heißt Interprofessional Consensus Regarding Design Requirements for Liquid-Based Perinatal Life Support Technology und kommt aus der Mitte der PLS-Arbeitsgruppe, deren Teil ich ja auch bin. Und ich habe die Publikation vorgeschlagen, weil sie erstmal aus meiner Sicht einen ganz guten Einstieg in das Thema darstellt. Sie ist sehr, sehr positiv zugewandt dieser Idee. Sie stellt vielleicht nicht alle kritischen Fragen, die in diesem Neocast auch aufgekommen sind, in der gleichen Intensität oder Tiefe. Aber wer verstehen will, was ist überhaupt die Idee dahinter? Was bedeutet das technologisch, aber auch sozial zum Beispiel? Der kann sich da erstmal einen Überblick, einen guten Überblick verschaffen. Und ich denke, die Originalarbeiten, die sich dann unmittelbar mit den präklinischen Experimenten beschäftigen, sind auch hochspannend. Wenn man die in einen Kontext einbetten will, ist es, glaube ich, ein guter Einstieg ins Thema. Mhm.
Super, vielen Dank. Diese Publikation oder der Link zu der Publikation findet sich wie immer auf unserer Homepage unter www.dskn.org. Und da können Sie auch weitere Informationen noch zu der Thematik finden. Herr Dr. Schoberer, der Podcast nähert sich schon wieder dem Ende. Wenn Sie jetzt aus heutiger Sicht so am Anfang Ihrer Karriere stehen würden, wäre das immer noch ein Thema, dem Sie sich zuwenden würden?
Ja, also das kann ich bedingungslos mit Ja beantworten. Ich glaube, es steckt viel, viel mehr da drin als diese disruptive Vorstellung einer ganz anderen Therapie. Es geht auch um extrakorporalen Gasaustausch, um Optionen für Neugeborene, die wir im Moment noch nicht haben. Ich habe eben schon angesprochen, da stecken auch ganz, ganz viele Unterthemen drin, wie zum Beispiel der maternofetale Crosstalk und so weiter. Ich glaube, das ist ein riesengroßes Feld mit ganz, ganz vielen spannenden Fragestellungen, die auch durchaus unsere heute etablierte Therapie tangieren. Und insofern, ich finde das hochspannend. Ich bin selber ein technikaffiner Mensch. Ich mag es, mit Ingenieuren gemeinsam Ideen zu entwickeln, wie sowas aussehen könnte. Und fühle mich da wirklich absolut zu Hause in diesem Bereich.
Ich glaube, gerade dieses Interdisziplinäre, wirklich mit ganz anderen Fachgebieten, Fachbereichen zusammenzuarbeiten, ist das Spannende und ist auch, glaube ich, das, was notwendig ist, um uns vorwärts zu bekommen. Wir hatten am Anfang gestartet mit Ann Horning, die Bartlett-Gruppe und so weiter. Die hatten ja unheimlich viele Grundlagenwissenschaftler dabei, Techniker dabei. Das fehlt mir heute manchmal so ein bisschen in manchen Arbeitsgruppen, wo man einfach sagen muss, man kann so ein bisschen über den Horizont gucken. Wäre das auch ein Thema für Nicht-Mediziner, dass sie da einsteigen aus ihrer Sicht?
Also um das Thema entwickeln zu können, braucht man natürlich Medizintechnik, braucht man Biologie, braucht man Molekularbiologie. Also ganz, ganz viele wissenschaftliche Kompetenzen. Man braucht aber natürlich auch eine soziale Perspektive. Man braucht sicher die Stimmen zum Beispiel von Hebammen, von aus der Krankenpflege, von verschiedenen ärztlichen Fachgebieten, vielleicht von Juristen, von Ethikern, von Philosophen. Also ich glaube, ja, das ist durchaus ein Thema, was, was weit jenseits der Neonatologie liegt.
Das ist ein spannender Aspekt nochmal. Wird es auch in diesem EU-Projekt mit abgedeckt, sozusagen diese ethische Komponente oder dieser wirklich gesellschaftlicher Diskurs zu dieser Thematik?
Ja, das ist von Beginn an Teil gewesen. Das wird zum Teil in Umfragen abgebildet, die sich allerdings überwiegend in den Niederlanden abspielen, in einer sehr, sehr breiten öffentlichen Disseminierung, die wir hier in Deutschland so nicht haben. Interessanterweise gibt es eine relativ breite Technologieoffenheit der Gesellschaft. Also es ist überhaupt nicht so, dass die die Kollegen, die das präsentieren auf Messen oder bei ähnlichen Gelegenheiten überwiegend auf Ablehnung stoßen oder gar auf Entsetzen, sondern das wird eigentlich überwiegend positiv diskutiert. Und das ist sicher was auch lohnen würde, oder diese Diskussion würde sich natürlich auch lohnen, in unserem kulturellen Kontext zu führen und das Ganze auch sicher vor anderen, vor dem Hintergrund anderer Erfolge in der Neonatologie. Mhm. Die Argumentation in den Niederlanden ist tatsächlich die von, naja, von den 24. Wochen überleben nur die Hälfte und die von den anderen Überlebenden ist die Hälfte behindert. Das kann ja so nicht zufriedenstellend sein, also brauchen wir eine andere Lösung. Und das ist natürlich was, wo sich mir die Nackenhaare dann kräuseln. Aber ich denke auch, dass es durchaus bei uns erwägenswert ist, ob es nicht Patienten gibt, die von dem Verfahren profitieren.
Das ist ja die gleiche Argumentationsschiene wie in den US-amerikanischen, bei den US-amerikanischen Kollegen, eben dieses Qualität des Überlebens bei 24, 25, 26 Wochen dadurch zu verbessern. Ein interessanter Aspekt, der fällt mir gerade noch ein bei den Amerikanern, war gewesen, der diskutiert wurde, wann beginnt denn eigentlich die Elternzeit? Weil die Elternzeit, die die in Amerika haben, ist ja nur sehr kurz und da war das wirklich ein großes Diskussionsthema. Beginnt die, sobald das Kind aus dem Mutterleib raus ist oder beginnt die, ist die Geburt zu dem Zeitpunkt, wo das Kind aus dem Biobag rauskommt?
Ja, man kommt da an semantische Grenzen. Wenn es zum Beispiel um das Thema Geburt geht, ist die Überführung aus dem Mutterleib in dieses Milieu dann die Geburt oder ist die Entwöhnung aus diesem Milieu die Geburt? Man kommt aber auch tatsächlich in handfeste juristische Fragen. Also ist eine Fortsetzung der Schwangerschaft in einem künstlichen Milieu mit der Schwangerschaft gleichzusetzen? Also hätte dieses Kind die Rechte eines Feten oder eben dann doch die eines Neugeborenen und damit ja alle Bürgerrechte? Also da gibt es ganz, ganz viele Felder, die sicher auch noch verdienen, bearbeitet zu werden.
Das hat man vor kurzem gehabt. Also auch der Fet hat alle Bürgerrechte. Das Problem beim Feten ist ja die Abwägung von mütterlichem und fetalem Recht, ja. Der dadurch ein bisschen aufgehoben ist. Aber ich glaube, das wäre noch ein anderes Thema. Herr Schobacher, absolut spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch eine ganze Stunde uns unterhalten. Ganz zum Schluss noch die Frage, was möchten Sie jungen Kollegen oder Kolleginnen, die uns jetzt zuhören, mitgeben für ihre weitere wissenschaftliche oder klinische Karriere?
Also mitgeben möchte ich tatsächlich vor allem die Aufforderung, neugierig zu sein und zu bleiben und auch immer auch bei der klinischen Arbeit das eigene Fach so ein bisschen jenseits dessen zu denken, was man gerade sieht. Also zu überlegen, was in dem Setting, in dem ich hier gerade tätig bin, würde es verdienen, verändert zu werden. Und ich glaube, das ist unglaublich spannend. Tatsächlich bin ich sehr, sehr dankbar, dass Professor Olikowski, mein jetziger Chef und auch Mentor, mich ermutigt hat, wissenschaftlich tätig zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich eine Bereicherung der ärztlichen Tätigkeit, insbesondere dann, wenn man auch spürt, dass das, was man tut, vielleicht einmal Einfluss hat darauf, wie die Patienten behandelt werden.
Super. An der Stelle beste Grüße an Thorsten Olikowski. Ich danke Ihnen ganz herzlich, sende Ihnen herzliche Grüße nach Aachen. Hoffe, dass wir irgendwie demnächst nochmal so in ein, zwei Jahren einige Updates dazu haben zu dieser Thematik. Ich fand es sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Schuberer.
Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung und freue mich, dass ich auf dem Wege andere Neonatologen so ein bisschen ins Bild setzen konnte.
Das war ja wieder der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Eine Dreiviertelstunde Expertenwissen, heute zum Thema künstlicher Uterus, mit Herrn Privatdozent Dr. Schogra aus Aachen. Haben Sie Fragen zu der Thematik oder Anregungen zum Neocast allgemein, so melden Sie sich bitte gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.